Es gab damals 2011 einen Fall, wo ein Bürgermeisterkandidat von der NPD in der Tat ebenfalls bereits bevor er angetreten ist, eben entsprechend abgelehnt wurde.
Joachim Paul darf als Bürgermeisterkandidat nicht antreten. Ich habe mit dem renommierten Staatsrechtler Ulrich Vosgerau gesprochen, wie er das Ganze sieht, wie er das Ganze rechtlich einordnet und wie es möglicherweise für den Kandidaten Joachim Paul weitergehen könnte. Würden Sie sagen, das ist gängig, dass sich ein Wahlleiter an das zuständige Ministerium, Innenministerium wendet, um dann nachzufragen bezüglich der Kandidaten, ob es da irgendwelche Probleme gibt, in diesem Fall das mit der Verfassungstreue?
Nein, also gängig ist das ganz und gar nicht, denn es handelt sich um eine Vorschrift, die praktisch nie angewendet wird. Aber die Vorschrift steht eben Gesetz.
Also das heißt, das ist jetzt nichts, was sie sich irgendwie aus dem Ärmel gezogen hat, sondern dieses Recht hat sie. Und hat sie halt wahrgenommen.
Ich kann die Rechtslage ja mal kurz darstellen. Es hat ja allgemeines Erstaunen ausgelöst, dass man in der Tat einen Mitbewerber von der politischen Konkurrenz einfach so aussortieren kann durch den Wahlausschuss. Das kann man sich ja so auf Anhieb schwer vorstellen. Nun ist es so, zuerst denkt man an die Vorschrift aus Paragraph 45 Strafgesetzbuch. Daran haben auch die meisten Kommentatoren in den Medien schnell gedacht. Das ist eine Vorschrift, die einmal obligatorisch das Wahlrecht, das passive Wahlrecht und die Befähigung zu öffentlichen Ämtern ausschließt. Wenn man wegen eines Verbrechens zu einer Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr verurteilt wird, das erkennbar nicht der Fall. Und außerdem auch noch optional kann ein Gericht, kann durch Richterspruch festgelegt werden, dass man die Wählbarkeit für eine Zeit verliert, auch wenn man geringere Verbrechen oder Vergehen begangen hat, wenn das im Gesetz so vorgesehen ist. Das ist hier ebenfalls so nicht der Fall. Und dann gibt es auch noch andere Fälle, wenn man beispielsweise wegen Wahlfälschung zu einer Strafe von weniger als einem Jahr verurteilt wird, dann kann das Gericht das außerdem festlegen durch Richterspruch. Beides hier klarerweise nicht einschlägig. Ja, und dann gibt es eben als nächste einschlägige Rechtsnorm nochmal das Kommunalwahlgesetz in Rheinland-Pfalz. Da regelt Paragraph 4 also entsprechend die Wählbarkeit. Auch diese Vorschrift verweist dann allerdings nur auf den Paragraphen 45 Strafgesetzbuch, der wie gesehen gar nicht einschlägig hier ist. Und dann gibt es aber schließlich noch eine weitere Vorschrift, das ist Paragraph 53 Absatz 3 Satz 1 der Gemeindeordnung in Rheinland-Pfalz. Und da steht eben allen Ernstes drin, dass ein Bürgermeisterkandidat zu seiner Wählbarkeit Gewähr dafür bieten müsse, dass er jederzeit für die freiheitliche demokratische Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes eintritt. Also eine Vorschrift, die kaum je angewendet wird, aber die es erstmal gibt und die man jetzt angewendet hat. Und da hat man eben den Verfassungsschutz ersucht, irgendwelche Indizien beizubringen, die dagegen sprechen. Und weil man glaubt, diese Indizien jetzt zu haben, hat jetzt eben dieser Wahlausschuss schon, bevor es überhaupt zum Wahlakt geht, die Wählbarkeit abgelehnt und dagegen wird natürlich der Kandidat jetzt vor die Verwaltungsgerichte ziehen.
Genau, hieß es, dass heute Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung gestellt wurde. Jetzt, Sie hatten es gerade angedeutet, die meisten anderen, die sich bisher dazu geäußert haben, ich glaube, an populärster Stelle Volker Böhme-Nessler dazu, unter anderem bei Apollo und bei News, ist davon ausgegangen und hat auch dargelegt, dass wenn wir jetzt von der Verfassungstreue sprechen, dass das etwas ist, was erst nach einer Wahl quasi angegangen werden könnte bei einem Kandidaten, dass es dann festgestellt wird, aber er müsse erst gewählt werden. Also wie Sie das jetzt zitiert haben, heißt das, dass hier
Ja.
in Rheinland-Pfalz es da so eine Sonderregelung gibt, dass das auch schon davor stattfinden kann?
Also, nach dem klaren Wortlaut des Gesetzes soll es davor stattfinden. Es geht also um die Wählbarkeit. Das ist kein völliges Unikum in Rheinland-Pfalz. Also in Bayern gibt es das zum Beispiel auch, vielleicht auch noch in anderen Bundesländern. Nur ist es eben so, dass wenn wir diese Rechtsvorschrift jetzt betrachten, wie sie auf dem Papier steht, dann bestehen natürlich große Zweifel an ihrer Verfassungsgemäßheit. Und diese Zweifel, die kann man auf zwei Arten sozusagen angehen. Man kann entweder sagen, die Vorschrift ist vermutlich verfassungswidrig, schon wie sie auf dem Papier steht, dann wäre sie nichtig. Man könnte auch sagen, die Vorschrift muss eventuell verfassungskonform interpretiert werden, dass sie also nicht genauso angewendet wird, wie sie auf dem Papier steht. Ich sage mal kurz eins vorweg, weil im öffentlich-rechtlichen Rundfunk wird derzeit verbreitet, dass das Verwaltungsgericht Neustadt an der Weinstraße, das auch jetzt hier für diesen Fall zuständig ist, bereits in einem parallel gelagerten Präzedenzfall, angeblich im Jahre 2012, in die Wahrheit war es glaube ich schon 2011, mal diese Vorgehensweise bereits gebilligt hätte. Das ist indessen nicht richtig. Also das ist sozusagen Fake News. Ich kann mal beschreiben, worin der Unterschied liegt. Es gab damals 2011 einen Fall, wo ein Bürgermeisterkandidat von der NPD in der Tat ebenfalls bereits bevor er angetreten ist, eben entsprechend abgelehnt wurde. Dagegen hat er lediglich ein einstweiliges Rechtsschutzverfahren eingeleitet, dann aber kein Hauptsacheverfahren mehr. Der Fall ist aber durchaus anders gelagert als jetzt der Fall von Herrn Paul. Der wichtige Unterschied ist nicht, dass bei diesem NPD-Mann auch echte Straftaten vorlagen. Der war unter anderem wegen Volksverhetzung verurteilt worden. Das ist aber gar nicht der entscheidende Unterschied. Der entscheidende Unterschied ist vielmehr der, dass es damals nur ein einstweiliges Rechtsschutzverfahren gegeben hat, wo eben der damalige Bewerber den Falschen verklagt hat und auch die falschen Anträge gestellt hat. Man weiß gar nicht warum. Der Fall war nämlich etwas anders gelagert als der hiesige Fall. Da ging es um eine relativ kleine Gemeinde. Der Wahlausschuss hatte damals gegen die Bewerbung des NPD-Kandidaten nichts einzuwenden gehabt, hat also nur die Formalien geprüft und hat die dann natürlich zugelassen. Und das wurde dann gerügt vom Kreis bzw. vom Landrat als Rechtsaufsichtsbehörde. Und dann hat eben der Kreis bzw. der Landrat als Rechtsaufsichtsbehörde diese Gemeinde aufgefordert, einen neuen Bescheid zu erlassen und dabei die Rechtsauffassung des Kreises zu berücksichtigen. So geschah es dann auch, eben mit der Folge, dass in dem neuen Bescheid der Bewerber nunmehr abgelehnt worden ist. Der Kreis und der Landrat hätte unter Umständen auch was anderes machen können. Er hätte auch eine sogenannte Ersatzvornahme machen können, indem er dann direkt selbst unmittelbar sich in das Verfahren einschaltet und den Kandidaten selber ablehnt. Das ist aber nicht geschehen, sondern eben nur die Aufforderung zur Neubescheidung, dem die Gemeinde nachgekommen ist. Der damalige Kandidat hat dann aus unerfindlichen Gründen gegen den Kreis und gegen den Landrat geklagt, mit dem er ja unmittelbar gar nichts zu tun hatte, sondern eben nur mit der Stadt selber. Und da hatte dann das Verwaltungsgericht im einstweiligen Rechtsschutzverfahren sozusagen die Ausrede parat und hat gesagt, also in dieses Rechtsverhältnis ist hier ja gar nicht betroffen und deswegen können wir auch gar nichts machen. In einem Hauptsacheverfahren hätte man das sicherlich noch klären können, hätte dann die richtigen Anträge stellen können. Aber es hat eben ein Hauptsacheverfahren niemals stattgefunden. Vielleicht naheliegenderweise deswegen, weil dem Kandidaten halt klar war, er wird im Ergebnis doch nicht gewählt. Das ist eine leere Formelei. Hier liegt es also durchaus anders. Hier hat gleich der ursprüngliche Wahlausschuss die Zulassung abgelehnt. Nach dem Wortlaut des Gesetzes ist dagegen unmittelbar gar kein Rechtsschutz vorgesehen. Hier ist aber wirklich anerkannt, das sehen wir auch am eben genannten Fall, dass man natürlich selbstverständlich auch im Wege einstweiligen Rechtsschutzes vor die Verwaltungsgerichte ziehen kann und die müssen sich dann damit auseinandersetzen.
Also im Fall Paul, wenn wir davon sprechen, dass ja das passive Wahlrecht ein Grundrecht ist, wäre es dann höchstwahrscheinlich so, dass das überwiegen würde und er trotzdem zugelassen werden müsste. Wie würden Sie vielleicht den zeitlichen Ablauf einschätzen? Es ist die Wahl ja für den 21. September angesetzt. Ist das realistisch, dass bis da eine Entscheidung im Sinne, ich nenne es, formuliere es mal vielleicht so, im Sinne der Demokratie getroffen wird und der Kandidat tatsächlich antreten kann?
Ich halte das hier in diesem Falle für durchaus wahrscheinlich. Der Fall ist, wenn man genau hinguckt, also doch ziemlich kompliziert gelagert. Denn es ist so, das Kernargument müsste jedenfalls eigentlich sein, dass bereits die zugrunde liegenden Vorschriften als solche verfassungswidrig sind oder jedenfalls völlig entgegen ihrem Wortlaut verfassungsrechtskonform ausgelegt werden müssten. Ich kann mal skizzieren, wie das ungefähr geschehen könnte. Es erscheint in der Tat als nicht mit dem Demokratieprinzip zu vereinbaren, dass die bisherigen Amtsinhaber, die jetzt abgewählt werden sollen, oder deren Nachfolger, die sie vorher protegiert haben, jetzt abgewählt werden sollen, selber entscheiden können, wer überhaupt zur Wahl antreten kann. Das erscheint also als ein Ding der Unmöglichkeit. Es ist ja vor allem auch, wenn man sich das vor Augen hält, aus Sicht der Herrschenden, sage ich mal, so unglaublich bequem, wenn man Kandidaten sogar vor der Wahl schon rausschießen kann, dann erfährt gar keiner, wie viele sie überhaupt gewählt hätten. Also das kann nicht richtig sein. Nun ist es so, wir sind zunächst im einstweiligen Rechtsschutz. Er muss versuchen, im einstweiligen Rechtsschutz seine Zulassung eben wieder zu erlangen. Es ist ein wenig umstritten, ob es theoretisch denkbar wäre, dass ein Gericht, denn das ist jetzt, was passieren müsste, was das Verwaltungsgericht jetzt machen müsste, ob ein Gericht bereits im einstweiligen Rechtsschutzverfahren das Verfahren aussetzen kann und dem Bundesverfassungsgericht, denn dort wäre die Verwerfungskompetenz monopolisiert, die Frage vorlegen kann, ob diese Norm verfassungswidrig ist. Nach ganz herrschender Auffassung geht das nicht, denn es ist ja ein Eilverfahren. Aber im Grunde, und jetzt kommen wir in die nächste Ebene, muss meines Erachtens das Gericht das gar nicht unbedingt tun. Denn das Gericht kann ja gleich einen Schritt weitergehen und sagen, na, selbst wenn wir uns vorstellen, dass diese Vorschriften verfassungsgemäß sind, was man sich eigentlich schwer vorstellen kann, gucken wir uns mal an, ob das Belastungsmaterial eigentlich reicht für den Fall, dass die Vorschriften verfassungsgemäß sind. Und auch in diesem, wenn das Gericht den zweiten Schritt vor dem ersten geht, weil es sagt, es kommt ja eventuell auf den ersten Schritt gar nicht an, würde meines Erachtens die Prüfung ergeben müssen, dass das, was die Verfassungsschutzbehörden hier vorgelegt haben, doch dermaßen dünn und dermaßen fadenscheinig ist, dass das Gericht letztlich auch sagen könnte, es kann auf sich beruhen, ob diese Vorschriften verfassungsgemäß sind oder nicht. Denn mit dem, was die da anliefern, reicht es jedenfalls nicht. Das wäre in etwa das Ergebnis, das ja das Kompaktverfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht in Leipzig genommen hat.
Ja, das wäre jetzt der nächste Schritt. Hier ist die Rede von gerichtsverwertbaren Erkenntnissen, wobei dann die Frage ist, also gerichtsverwertbar. Da haben sich dann Leute zu geäußert und es hieß, das muss ein bestimmtes Gewicht haben. Also das können jetzt nicht nur irgendwelche Argumente sein, die vorgelegt werden, wenn die Rede von gerichtsverwertbar ist. Jetzt kann, glaube ich, jeder, der das gelesen hat, diese Argumente, die da vorgebracht werden und im Großen und Ganzen lässt sich das mit der Kontaktschuld zusammenfassen. Er hat was mit Sellner zu tun, Lokreta, die lassen irgendwie nur Frauen rein und diskriminieren irgendwie die Queer-Bewegung. Dreimal hat er aber das Nibelungenlied geschrieben. Also ich habe tatsächlich
Zustoff,
suchen.
Zustoff, ja.
Genau, also ich habe halt tatsächlich suchen müssen. Ich glaube, das Härteste, was ich irgendwie da drin gefunden habe, war so ein bisschen das mit den Bulgaren in Anführungszeichen. Aber auch da ist. Also ist ja sehr viel interpretiert worden im Nachhinein, was er dann denn damit gemeint haben könnte, eventuell. Oder die White Power-Geste, die ja, und ich glaube, das ist dem Verfassungsschutz in Deutschland, also in keinem der Bundesländer der 16, geschweige denn in Köln, bekannt, dass es sich ja ursprünglich dabei um so eine Trollaktion aus einem Internetforum Reddit aus dem Jahr 2017 handelt, die sich
Das weiß
genau.
ich nicht, aber was dieses mögliche Parteiordnungsverfahren im Anschluss an irgendeine Geste angeht, steht ja sogar in diesem Verfassungsschutzbericht selber drin. Es soll sich angeblich so verhalten haben. Und die dort ebenfalls erwähnte Sperre für Parteiämter in Reaktion darauf hat es ja offensichtlich schon mal nicht gegeben.
Genau, beziehungsweise ich glaube, ich weiß nicht, ob das vom Schiedsgericht oder so nachträglich noch gekippt wurde. Also auch das, was da drin geschrieben wird, und selbst ist ja das, also ein Schiedsgericht oder was ja parteiintern mit den Ämtern zu tun hat, könnte man, glaube ich, sagen, irrelevant, ob jetzt jemand Oberbürgermeister in Ludwigshafen wird oder nicht. Und auch bei allen anderen Argumenten, die vorgebracht wurden, erinnert das doch sehr stark an das AfD-Gutachten, was man auf Bundesebene
Ja.
erstellt hat, in dem halt Zitate gesammelt wurden. Überrascht es Sie, dass auch hier, ähnlich wie bei der Bundespartei, dass man sich nur auf öffentlich zugängliche Quellen hier bezogen hat? Also hier sind ja keine geheimdienstlichen Erkenntnisse irgendwie zusammengetragen worden, sondern einfach nur, da ist jemand ins Internet gegangen, hat geguckt, was er bei Joachim Paul in den sozialen Medien vielleicht findet, hat drei Artikel im Freilichtmagazin gelesen, was sie irgendwie auch rechts und blöd finden anscheinend, und hat das dann hier zusammengetragen.
Ja, und an diesem Vorgehen sieht man ja, also die haben eben nichts Substanziertes. Man weiß nicht, warum sie nichts haben, ob sie mit geheimdienstlichen Mitteln was gesucht haben und nichts gefunden haben oder ob sie noch nie was gesucht haben. Das weiß man natürlich nicht. Also ich habe bei der Lektüre dieses Berichts, der sich ja einigermaßen peinlich liest, weil die Verfassungsschutzbehörde selber sagt, naja, wir haben nur im Internet gefischt. Und deswegen sind wir uns auch nicht sicher, ob wir jetzt alles haben. Wir haben mal im Internet geguckt. Also, man sieht diesem Bericht ja eigentlich an, dass der als reine Auftragsarbeit zustande gekommen ist. Die Verfassungsschutzbehörde scheint den Paul überhaupt nicht auf der Rechnung gehabt zu haben. Und dann kommt eben diese Bürgermeisterin und sagt, nun findet bitte mal was. Wir wollen den loswerden. Und dann wird mal einer herangesetzt, einen Tag im Internet zu forschen. Und was dann herausgekommen ist, ist ja einigermaßen unsubstanziert. Und lächerlich, aber so hat man dann eben ein Papier und damit will man ihn dann belasten. Also es ist gar nicht fernliegend, wenn hier ein Gericht strukturell ähnlich wie das Bundesverwaltungsgericht bei Kompakt dann sagen würde, also die verfassungsrechtlichen Erwägungen spielen hier gar keine so große Rolle, denn das Material als solches reicht nicht. Das ist nicht unwahrscheinlich.
Jetzt macht es auf den Bürger so ein bisschen den Eindruck, und das ist auch das, was Paul selbst in seiner Kritik immer wieder geäußert hat, dass das alles vorgeschoben sei. Man hätte sich das schon längst überlegt, unmittelbar nach seiner Kandidatur, wie man ihn als Kandidaten verhindern kann. Jetzt haben wir eine langjährige SPD-Bürgermeisterin, 2023 ist sie ausgetreten, weil mit der Parteilinie irgendwie nicht mehr zufrieden. Wir haben eine SPD-geführte Regierung, in Rheinland-Pfalz einen SPD-Ministerpräsidenten, einen SPD-Innenminister und dementsprechend auch einen SPD-nahen Chef des Verfassungsschutzes. Überall, ganz oft, ist das Wort SPD zu hören. Da könnte man vielleicht auch den Eindruck bekommen, dass die SPD-Bürgermeisterin hier gezielt die Parteilinie bis hin an die Führung in Rheinland-Pfalz, bis an die Regierungsspitze vielleicht genutzt haben könnte. Zumindest ist das mein Eindruck, dass das beim Wähler ankommt, wenn man gezielt versucht, den einen AfD-Kandidaten, der in der Region, in der die AfD auch noch besonders gut abgeschnitten hat bei der letzten Bundestagswahl, vor der Wahl dann aus dem Rennen nimmt. Also das Vertrauen in die Demokratie wird so nicht gestärkt.
Es geht eben natürlich nicht an. Es geht nicht nur um das Vertrauen in die Demokratie, sondern wie gesagt auch um das Demokratieprinzip im Grundgesetz, außerdem auch um das Parteienprivileg. Es geht nicht an, dass die politischen Konkurrenten eines bestimmten Kandidaten diesen bereits vor der Wahl aus dem Rennen nehmen können. Es ist zwar richtig, dass es nach wie vor diese Vorschrift gibt, die im Prinzip die Verfassungstreue auch eines Bürgermeisters fordert. Und dass diese Vorschrift als solche verfassungsgemäß ist, dafür spricht doch so manches, weil eben in der Tat im Grundgesetz eben dieser Grundsatz der wehrhaften Demokratie zugrunde liegt, was das Grundgesetz von anderen, man könnte sogar sagen, echten westlichen Demokratien eben unterscheidet. Aber was nicht angeht, auf gar keinen Fall, ist das Verfahren des vorab aus dem Rennen nehmens des Bewerbers, was man sich eventuell vorstellen könnte. Ob man dieses Ergebnis nun bereits im Wege einer verfassungskonformen Auslegung der Vorschriften erreichen kann, ist ein bisschen zweifelhaft, denn es müsste ja schon gegen den klaren Wortlaut gehen. Also was ich mir vorstellen könnte, wäre, dass man erst einmal die Wahlen abwartet und erst in dem Moment, wenn Herr Paul denn wirklich die Wahl und die nachfolgende Stichwahl gewonnen hat und dann als Bürgermeister zu ernennen wäre, wenn das nicht passiert, dann kann der Fall ja ohnehin auf sich beruhen. Und das ist übrigens ein weiteres gutes Argument. Falls Herr Paul die Wahl gar nicht gewinnen würde, dann stellt sich die Frage ja gar nicht, ob er als Bürgermeister ernannt werden kann. Das heißt, da wir zum derzeitigen Zeitpunkt überhaupt noch nicht wissen, ob diese Frage sich jemals stellen wird, ist es im Grunde ein vermeidbarer und insofern auch nicht gerechtfertigter Eingriff in seine Grundrechte, dass er sozusagen auf Verdacht einer solchen Prüfung unterzogen wird und auf Verdacht mit solchen Anschuldigungen in aller Öffentlichkeit überzogen wird. Also auch das spricht eindeutig dafür, dass man solche Verfahren nicht ex ante und auf Vorrat und möglicherweise völlig sinnlos durchführen kann, sondern man müsste also erstmal abwarten, ob er wirklich gewählt wird. Und wenn er denn im Endergebnis wirklich gewählt worden ist, dann könnte man eine Zwischenstufe einschalten und könnte sagen, na ja, er ist gewählt, aber ob er jetzt ernannt wird als Bürgermeister, das ist noch einmal eine Frage. Da wird jetzt eine Prüfung der verfassungsmäßigen Zuverlässigkeit zwischengeschaltet. Auch da ist völlig klar, das kann nicht der Wahlausschuss einfach nur freihändig machen, sondern der Bewerber müsste natürlich auch gegen die Entscheidung, dass er nicht ernannt werden könne, Rechtsschutz einlegen können. Das müsste dann gerichtlich entschieden werden können. Aber viel spricht dafür, dass wenn man schon so eine Prüfung hat, und das geht wahrscheinlich im Prinzip schon, dass sie auf jeden Fall erst dann durchgeführt wird, wenn tatsächlich jemand zum Bürgermeister gewählt worden ist. Aber dass es auf gar keinen Fall möglich sein kann, einen aussichtsreichen Bewerber schon ex ante aus dem Rennen zu nehmen.
Das ist dann zeitlich dasselbe Prinzip wie bei den beim gewählten Landrat beispielsweise von der AfD, wo es dann auch im Nachhinein hieß, seine Verfassungstreue wurde bestätigt, weil, und was ja dann so ein bisschen klang, wie als ob das exklusiv, und dann wurde das richtig gestellt, nein, das passiert bei jedem Kandidaten. Ja, das ist halt einfach so im Ablauf drin. Da muss dieses Häkchen quasi gesetzt werden, Verfassungstreue als Bedingung, um dann eben ernannt zu werden. Und was für einen Landrat gilt, gilt dann dementsprechend auch für Paul.
Wie ja bei jedem Beamten. Es wird ja immer so betont, diese Prüfung der verfassungsmäßigen Zuverlässigkeit müsste durchgeführt werden, weil das eben bei jedem Beamten durchgeführt wird. Ja, aber wenn man schon so argumentiert, dann muss es eben auch so gemacht werden wie bei jedem Beamten. Nämlich nicht, es wird ja nicht jeder Mensch mit 18 Lebensjahren auf Vorrat erstmal durchleuchtet, sondern in dem Moment, wo man sich als Beamter bewirbt und auch Auswahlverfahren so durchlaufen hat, dass die Ernennung eigentlich bevorsteht, dann wird das nochmal geprüft, aber nicht auf Vorrat. Aber es ist eben in der Tat richtig, der reine Wortlaut der Gemeindeordnung in Rheinland-Pfalz ist eben in der Tat so formuliert, dass der Wahlausschuss die Wählbarkeit bereits eines Kandidaten feststellt, nachdem der Wahlvorschlag eingereicht worden ist. Also formell hält sich dieser Wahlausschuss zunächst einmal an den Wortlaut der Gemeindeordnung. Nur eben, ob dieser Verfassungs verfassungsgemäß ist bzw. verfassungskonform ausgelegt werden müsste. Das ist die nächste Frage, die sich hier aufdrängt.
Ja, ich hätte noch eine letzte Sache bezogen auf seinen derzeitigen Beamtenstatus, der ja aktuell ruht. Es wird immer davon geschrieben auch, dass Joachim Poll hat viele Jahre als Lehrer gearbeitet. Soweit ich weiß, erst an einem Gymnasium, später dann an einer Berufsschule in Koblenz und ist dafür auch schon verbeamtet worden. Bedeutet, er hat ja quasi schon einmal seine, kann man sagen, seine Verfassungstreue unter Beweis gestellt. Jetzt könnte man ihm ja vielleicht als Wahlausschuss den Vorschuss Glauben geben der Verfassungstreue und ihn vielleicht erstmal zulassen für die Wahl. Aber Sie haben vor dem Gespräch kurz erklärt, dieser Status selbst spielt ja jetzt aktuell keine Rolle. Also er könnte sich jetzt nicht darauf berufen, ich bin ja schon verbeamtet und quasi war ja schon mal verfassungstreu.
Nein, das spielt sicherlich keine Rolle. Erstens, der Status des Berufsbeamten, der ruht nicht. Ja, das ist ein Status, der kann nicht ruhen, der ist da. Er ist nur eben entpflichtet, weil er ja zurzeit andere Aufgaben hat als Politiker. Aber der Status ist nach wie vor da. Hier kann man aber nicht zur Verteidigung anbringen, dass man in seiner Eigenschaft als Lehrer bisher noch nicht rausgeflogen ist. Das fängt schon damit an, dass jetzt die Argumente, die in dem Verfassungsschutzbericht oder in dem Zeugnis der Verfassungsschutzbehörde aufgeführt werden, soweit mir das erkennbar ist, alle jüngeren Datums sind. Das heißt, die beziehen sich auf Zeiten, wo er vermutlich schon längst als Lehrer entpflichtet gewesen ist und Politiker gewesen ist. Und die einmalige Prüfung am Anfang bildet nun keinen Schutz für das ganze Leben. Und letztlich würde die Behörde einwenden, wir könnten ihn als Lehrer ja gar nicht herauswerfen, selbst wenn wir das wollten, weil er ja derzeit entpflichtet ist. Insofern besteht nicht der geringste Anlass. Erst wenn er seine politische Karriere aufgeben würde und nun vom Bundesland verlangt, als Lehrer wieder eingestellt zu werden, dann würde sich vom Verfahrensablauf her eventuell die Frage stellen, ob sich in der Zwischenzeit Indizien ergeben haben, die gegen seine Verfassungstreue sprechen. Auch das wäre allerdings natürlich verfassungsrechtlich eine hochprekäre Angelegenheit, denn eigentlich gilt ja durchgehend, dass jedenfalls Mandatsträger für alles, was sie im Rahmen ihrer parlamentarischen Mandate etwa machen, nicht im Nachhinein belangt werden dürfen und auch keine beamtenrechtlichen Nachteile haben dürfen. Dieses Prinzip ist ja jetzt durchbrochen worden, sogar im Falle von Richtern, also die sächsischen Richter Jens Meyer zum Beispiel, obwohl Richter eigentlich eine besonders sichere Position haben. Da hat man dieses Prinzip durchbrochen, dass jemand für alles, was er in seiner Mandatszeit als gewählter Mandatsträger, der nur seinem Gewissen verantwortlich ist und wenn er im Bundestag ist, eben Träger, also Vertreter des gesamten deutschen Volkes ist, ansonsten im Landtag Vertreter des gesamten deutschen Volkes in diesem Bundeslande eben ist, dass er dafür nicht ex post belangt werden darf. Bei Jens Meyer hat man das ja dann so überwinden wollen, dass man einfach gesagt hat, ja, darum geht's doch gar nicht. Es geht darum, dass der hier und heute nicht mehr tragbar ist und als das, was er früher gemacht hat, gilt als Indiz dafür. Das sind dann Probleme von morgen, die wiederum verfassungsrechtlich sehr bedenklich sind. Aber eben das ist kein Gegenargument. Also derzeit kann er als Lehrer gar nicht entlassen werden, weil er noch nicht seine Wiedereinstellung beantragt hat, aus seinem Status heraus.
Dann bedanke ich mich für die Einschätzung, Herr Vosgerau, und wir werden sehen, was dann das zuständige Gericht im Fall von Paul zeitnah oder möglicherweise auch nicht entscheiden wird.
Danke auch. Schönen Tag.
Das war mein Interview mit Ulrich Vosgerau zu der Causa Joachim Paul. Ich werde das Ganze selbstverständlich weiterhin verfolgen und euch auch auf dem Laufenden halten, wie im Eilrechtsverfahren entschieden wird. Schreibt mir eure Meinung dazu gerne unten in die Kommentare. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Falls ihr in Zukunft hier auf dem Kanal nichts verpassen möchtet, dann könnt ihr gerne den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren. Dann werdet ihr über neueste Beiträge immer benachrichtigt. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ich sage Tschüss und bis dahin macht's gut.